Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gestern hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz der Zeitung Die Welt ein Interview gegeben zum großen Thema Freiheit. Für ihn, so sagt er, bedeute Freiheit, sich frei zu bewegen, frei zu denken und frei zu sprechen. Er nennt viele Beispiele für Freiheit und bezeichnet zum Beispiel das Rauchen, das er sich vor 22 Jahren abgewöhnt hat, als Teil seiner kulturellen Freiheit. Ein sonderbarer Gedanke. Und Friedrich Merz, er sorgt sich auch um die Meinungsfreiheit. Sie sei bedroht durch die Zensurkultur, die man im angelsächsischen Sprachgebrauch auch Cancel Culture nennt. Er spricht von linken Aktivisten und Auswüchsen des Kampfes gegen Rechts. Doch was sagen diese Begriffe, die Merz da als ganz offensichtlich Kampfbegriffe benutzt? Darüber möchte ich nun mit Annika Brockschmidt sprechen. Sie ist Autorin, Journalistin und Konfliktforscherin. Im vergangenen Jahr hat sie das Buch veröffentlicht, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Guten Abend, Frau Brockschmidt.
Guten Abend.
Mit welcher Absicht benutzt denn Friedrich Merz diesen Begriff Cancel Culture?
Also ich kann ja nicht in seinen Kopf schauen, aber ich glaube, es ist wichtig, als Kontext erstmal zu haben, das ist ein ganz klassisches Kulturkampfnarrativ, das vor allem in der amerikanischen religiösen und politischen Rechten begonnen hat, das letzten Endes als Totschlagargument dient, wenn Leute dieses Spektrums mit Kritik aufgrund von Rassismus, Transfeindlichkeit, Sexismus und so weiter konfrontiert werden. Und dazu nimmt man dann einzelne Anekdoten, bauscht sie abwesend von jeglicher Empirie auf und erwähnt also nicht, dass es sich hier um Einzelfälle handelt und erzeugt so das Schreckgespenst eines linken Zensurregimes und lässt eben so jegliche Kritik an sich abprallen. Das ist natürlich auch im politischen Diskurs erstmal praktisch.
Geht es denn ihm im Kern darum zu sagen, nicht die amerikanische Rechte ist für die Freiheit gefährlich, sondern die Linke?
Das klingt so, ne? Also es klingt so, als ginge die Gefahr für die amerikanische Demokratie oder das amerikanische Zusammenleben der amerikanischen Bürger vor allem von links aus, dass also die Linke hier der radikale Part sei. Und das hat eben nichts mit der politischen Realität zu tun.
Merz nennt als Beispiel aus Deutschland den Fall von Marie-Louise Vollbrecht. Wir haben darüber mehrfach natürlich auch hier in unserer Sendung gesprochen. Der Vortrag der Biologin zum Thema Geschlecht an der Humboldt-Universität für ein Laienpublikum bei der Langen Nacht der Wissenschaft. Dieser Vortrag wurde erst wegen Sicherheitsbedenken abgesagt und fand dann etwas später dann doch statt. War das ein Beispiel für Cancel Culture bzw. Zensurkultur, wie Merz das nennt?
Überhaupt nicht. Also einerseits muss man ja sagen, der Vortrag fand statt und es handelt sich hierbei um eine Wissenschaftlerin, die bereits zuvor mit gewaltvoller Rhetorik in Sachen Transrechte online aufgefallen war und deren Vortrag außerdem ja nicht in ihrem eigenen Fachgebiet lag. Dagegen zu protestieren ist völlig legitim und ist ja eher im Sinne der Meinungsfreiheit, die Leute, die von Cancel Culture rufen, jetzt zu verteidigen denken. Übrigens hat ja auch Vollbrecht, die Kämpferin gegen die angebliche Cancel Culture, keine Nachfragen erlaubt bei diesem Vortrag. Nachfragen also letzten Endes gecancelt, was bei einem wissenschaftlichen Vortrag absolut unüblich ist. Also es geht hier um ein Selbstviktimisierungsnarrativ, mit dem man von der eigentlichen Problematik, in diesem Fall also die Kritik der Transfeindlichkeit, ablenken will.
Also Viktimisierung heißt, man macht sich zum Opfer.
Genau.
Frau Brockschmidt, Sie haben das Buch veröffentlicht, ich habe das schon erwähnt, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Ihre These ist ja damit diametral entgegengesetzt zur These von Merz. Mit welchen aktuellen Entwicklungen stützen Sie denn Ihre These?
Die amerikanische Rechte ist auf Bundesstaatsebene gerade schon dabei, die Bürger- und Freiheitsrechte, die seit den 50er und 60er Jahren erkämpft wurden, abzuschaffen. Der Supreme Court hat nämlich vor kurzem nicht nur das Recht auf Abtreibung abgeschafft, sondern argumentiert, das ist das Recht auf Privatheit, auf eine Privatsphäre, das sich aus dem 14. Zusatzartikel der Verfassung ableitet, gar nicht gibt. Das hat extreme Folgen, denn damit stehen alle Urteile, die ebenfalls darauf gründen, auf dieses Right to Privacy, ebenfalls auf der Kippe. Das heißt konkret, das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, der Fall Obergefell, das Recht auf Verhütung und einen höchstpersönlichen Lebensbereich in Ehebeziehungen, der Fall Griswold, die Abschaffung von Antisodomiegesetzen, der Fall Lawrence v. Texas und sogar, wenn man dieser Argumentation folgt, die Interracial Ehe, also die Ehe zwischen Schwarzen und Weißen. All das wird teilweise von rechter Seite offen genannt und ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses und des Aufbaus einer politischen Infrastruktur.
Also eine klare Beschneidung von Freiheiten.
Absolut.
Es gibt in einigen US-Bundesstaaten auch Bestrebungen, in die Bildungspolitik einzugreifen. In welcher Weise sollen zum Beispiel Lehrpläne umgeschrieben werden?
Also das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Die meisten dieser Gesetze werden Anti-Critical Race Theory Gesetze genannt. Da versucht man also, das hat mit Critical Race Theory nichts zu tun, das ist auch so ein rechtes Schlagwort, sondern da geht es darum, letzten Endes den Geschichtsunterricht ganz extrem zu beschränken, indem man also letzten Endes das Märchen vom christlichen Gründungsmythos lehren soll. Also sowas wie Sklaverei, Jim Crow-Gesetze und so weiter sind unter diesen sehr vage formulierten Gesetzen potenziell strafbar, weil alles verboten ist, wodurch sich Teile der Kinder eventuell unwohl fühlen könnten. Timothy Snyder, Historiker, sagte immer, Geschichte ist keine Therapie. Mhm. Ich denke, damit hat er recht. Und es gibt noch eine zweite Gruppe von Gesetzen. Das sind ganz eindeutig Anti-LGBTQ-Gesetze. In Florida zum Beispiel ist es jetzt vor allem ganz besonders an Grundschulen verboten, beispielsweise, dass Lehrer überhaupt irgendetwas aus diesem Bereich LGBTQ-Existenz letzten Endes anzusprechen. Das heißt, wenn ein Schüler jetzt den Lehrer fragt, mit wem bist du denn verheiratet, und der Lehrer ist männlich und ist mit einem Mann verheiratet, würde er sich strafbar machen, wenn er das einem Schüler sagt.
Solches Verbieten bedeutet eigentlich Canceln, bedeutet eigentlich Cancel Culture. Ist das richtig?
Also den Versuch, dieses Schlagwort umzudeuten in allen Ehren. Aber ich würde sagen, das wäre ehrlich gesagt vom Begriff her noch viel zu schwach, um zu beschreiben, was da gerade vor sich geht. Es sei denn, man sagt also, der Versuch, ein autoritäres Regime, effektiv eine Einparteienherrschaft zu errichten, Menschen Bürgerrechte zu nehmen, die die weiße christliche Weltanschauung stören, wäre letzten Endes Demokratie canceln. Aber ich glaube, das entspricht dem Ernst der Lage nicht so ganz.
Das alles, was Sie schildern, Frau Brockschmidt, sollte ja Friedrich Merz eigentlich auch wissen, sollte er auch kennen, wird er wahrscheinlich auch kennen. Aha. Verharmlost er denn die Gefahr von rechts, indem er jetzt immer doch noch wieder von Cancel Culture spricht und diesen Begriff ins Visier nimmt?
Absolut. Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Bedienung dieses rechten Narrativs. Ich traue es Herrn Merz durchaus zu, dass er mit der Art und Weise, wie dieser Begriff benutzt wird, sich auskennt. Wir kennen das ja auch schon, dass solche Begriffe aus dem amerikanischen Diskurs hier rüberschwappen. Political Correctness war ja auch so ein Fall. Das ist im Übrigen auch ein Begriff, der von der religiösen Rechten schon in den 90ern geprägt wurde, wo auch dort der Weg tatsächlich zu einer antisemitischen Verschwörungstheorie dann nicht weit ist, weil man dort sagte, Political Correctness sei das Ergebnis und die Folge des Kulturmarxismus. Und von dort ist es eben dann nicht mehr weit. Deswegen ist es so gefährlich, wenn diese Begriffe durch Leute wie Friedrich Merz, also in den politischen Mainstream eingebracht werden, weil damit eben auch, selbst wenn das die betreffende Person nicht unbedingt weiß, mal Herrn Merz ausgenommen, durch die Benutzung werden natürlich diese Konzepte in den Mainstream transportiert.
Ähnlich problematisch ist ja auch der Begriff Gutmensch. Der ist ja auch so ein umgedrehter, ein umgewerteter Begriff.
Genau, also da wäre das amerikanische Pendant wahrscheinlich Social Justice Warrior. Das hat ja auch so einen ironischen Unterton, also Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und Gutmensch sind ja jetzt von der reinen Bedeutung her eigentlich positiv besetzt, aber wird natürlich in so einer sich lustig machenden, verächtlich machenden Tonfall benutzt. Und das ist, glaube ich, gefährlich, weil das letzten Endes eine zynische Umdeutung des vernünftigen Umgangs mit den Mitmenschen ist. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man den politischen Gegner nicht nur als solchen sieht, sondern ihm generell mit einer gewissen Verächtlichmachung gegenübertritt.
Aktuell läuft ja auch der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Dort wurden ja viele erschreckende Details öffentlich in diesem Ausschuss und nur wenige Republikaner arbeiten dort mit, unter anderem Liz Cheney. Hätte Friedrich Merz diese undemokratische, gegen das Parlament gerichtete Verweigerungshaltung der Republikaner nicht viel eher kritisieren müssen?
Ja, hätte er auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja auch so bizarr, dass Merz sich jetzt, ich glaube, es war im August, mit Lindsey Graham treffen will, den er ja selbst dafür, dass er quasi Trump treu beigestanden hat, mal kritisiert hat. Das scheint ihn aber jetzt nicht mehr irgendwie zu kümmern. Und der Untersuchungsausschuss hat ja ganz klar gezeigt, dass es sich beim 6. Januar, beim Angriff auf das Kapitol, um einen orchestrierten und also wirklich geplanten Staatsstreich handelte.
Ein Angriff auf die Freiheit.
Ja, Absolut. Und ein Angriff auf die Fundamente der amerikanischen Demokratie. Dieser Angriff ist noch nicht zu Ende, der geht auch weiter. Aber das muss man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, auch wenn Trumps Beliebtheitswerte etwas gesunken sind. Er ist nach wie vor in allen Umfragen der Anführer der Republikanischen Partei, die sich aus dem demokratischen, also mit kleinem D, Spektrum komplett verabschiedet hat.
Friedrich Merz, die Freiheit und die Cancel Culture. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Annika Brockschmidt.
Gerne.